den Abstand, um Abschied von ihrer Tochter zu nehmen. Victor nickte, obwohl Dr. Roth seinen letzten Satz nicht als Frage formuliert hatte. So in etwa. Also nahm ich meinen Hut, fuhr an die Nordsee und ließ mich von Sylt aus übersetzen. Ich konnte ja nicht ahnen, was für eine Kette von Ereignissen ich mit dieser Reise in Gang setzte. Erzählen Sie mir mehr darüber. Was genau geschah auf Parkum? Wann haben Sie zum ersten Mal gemerkt, dass alles zusammenhängt? Die unerklärliche Krankheit von Josephine? Ihr Verschwinden? Das Interview? Also gut. Victor ließ seinen Kopf kreisen und hörte, wie seine Nackenwirbel knackten. Wegen der Fesseln war dies momentan die einzige Entspannungsübung, die ihm noch möglich war. Er atmete tief durch und schloss die Augen. Wie immer dauerte es nur wenige Augenblicke, bis ihn seine Gedanken zurückführten. Zurück nach Parkum. Zurück in das redgedeckte Strandhaus. Dem Ort, an dem er vorgehabt hatte, sein Leben 4 Jahre nach der Tragödie neu zu ordnen, wo er hoffte, den nötigen Abstand für einen Neuanfang zu gewinnen, und wo er stattdessen alles verlor. Parkum, 5 Tage vor der Wahrheit. B. Wie fühlten Sie sich unmittelbar nach der Tragödie? L. Ich war tot. Zwar atmete ich noch, ich trank auch und aß hin und wieder, und ich schlief manchmal sogar 1 bis 2 Stunden am Tag, aber ich existierte nicht mehr. Ich starb an dem Tag, an dem Josephine verschwand. Victor starrte auf den blinkenden Cursor hinter dem letzten Absatz. Seit 7 Tagen war er jetzt auf der Insel. Seit 1 Woche saß er von früh bis spät an dem alten Mahagoni-Schreibtisch und versuchte, die erste Frage des Interviews zu beantworten. Erst heute Vormittag war es ihm endlich gelungen, wenigstens 5 zusammenhängende Sätze in seinen Laptop zu tippen. Tod. Tatsächlich gab es kein treffenderes Wort, um den Zustand zu beschreiben, in dem er sich in den Tagen und Wochen unmittelbar danach befunden hatte. Danach. Victor schloss die Augen. An die ersten Stunden unmittelbar nach dem Schock konnte er sich nicht mehr erinnern, wusste weder, mit wem er gesprochen hatte, noch wo er gewesen war, als das Chaos seine Familie zerstörte. Isabelle hatte damals die Hauptlast tragen müssen. Sie war es, die für die Polizei den Kleiderschrank durchsuchte, um herauszufinden, welche Sachen Josie getragen hatte. Sie war es, die das Bild aus dem Familienalbum löste, damit es ein taugliches Fahndungsfoto von der Kleinen gab. Und sie war es auch, die die Verwandten informierte, während er ziellos durch die Straßen Berlins geirrt war. Der angeblich so professionelle, berühmte Psychiater hatte in der wichtigsten Situation seines Lebens jämmerlich versagt. Und auch in den folgenden Jahren war Isabelle stärker gewesen als er. Während sie schon nach 1/4 Jahr wieder ihrem Beruf als Unternehmensberaterin nachging, hatte Victor seine Praxis verkauft und seitdem keinen einzigen Patienten mehr behandelt. Der Laptop gab plötzlich einen hellen Warnton von sich und Victor merkte, dass der Akku wieder ans Stromnetz angeschlossen werden musste. Als er am Tag seiner Anreise den Schreibtisch im Kaminzimmer vor das Panoramafenster mit dem Blick zum Meer gerückt hatte, stellte er fest, dass es dort keine Steckdose gab. Jetzt konnte er beim Arbeiten zwar immer wieder die atemberaubende Aussicht auf die winterliche Nordsee genießen, musste dafür aber 6 Stunden seinen Computer zum Aufladegerät tragen, das auf einem kleinen Tisch vor dem Kamin stand. Victor speicherte schnell das Word-Dokument, bevor die Daten für immer verloren gingen. So wie Josie. Er sah kurz aus dem Fenster und wandte sich sofort wieder ab, als er in dem Anblick der See ein Spiegelbild seiner Seele wiederfand. Der aufkommende Wind, der über das Reetdach pfiff und die Wellen antrieb, sprach eine eindeutige Sprache. Es war Ende November, und der Winter beeilte sich, mit seinen Freunden Schnee und Kälte auf die Insel zu kommen. Wie der Tod, dachte Victor, während er aufstand und den Laptop zum Couchtisch vor dem Kamin trug, auf dem das Ladekabel lag. Das kleine 2-stöckige Strandhaus war Anfang der 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts erbaut worden und hatte seit dem Ableben von Victors Eltern keinen Handwerker mehr gesehen. Zum Glück hatte sich Halberstädt, der Bürgermeister der Insel, um die elektrischen Leitungen und den Generator vor dem Haus gekümmert, so dass es jetzt wenigstens hell und warm war. Aber die lange Zeit, in der keiner von der Familie zu Besuch gekommen war, hatte dem alten Holzhaus nicht sehr gut getan. Die Wände brauchten innen wie außen dringend einen neuen Anstrich. Das Schiffsparkett hätte schon vor Jahren abgeschliffen und in der Diele teilweise ersetzt werden müssen. Und die doppelt verglasten Holzfenster waren durch die Witterung etwas verzogen und ließen dadurch unnötig viel Kälte und Feuchtigkeit herein. Die Inneneinrichtung war vielleicht in den 80er Jahren luxuriös gewesen und deutete auch heute immer noch auf den Wohlstand der Familie Larenz hin. Doch die Tiffany-Lampen, die Napperleder-Polstermöbel und die Teakholz-Regale hatten mangels fürsorglicher Pflege etwas zu viel Patina angesetzt. Es war lange her, dass sie wenigstens ein Staubtuch gesehen hatten. 4 Jahre, 1 Monat und 2 Tage. Viktor musste nicht auf den alten Abrisskalender in der Küche schauen. Er wusste es. So viel Zeit war vergangen, seitdem er das letzte Mal einen Fuß auf Parkum gesetzt hatte. Die Zimmerdecke hatte seit langem keine Farbe mehr gesehen, genauso wie der vom Ruß verfärbte Kaminsims. Doch etwas anderes war damals in Ordnung gewesen. Sein Leben. Denn Josie hatte ihn hierher begleitet, auch wenn die Krankheit ihr in jenen letzten Oktobertagen bereits alle Kraft geraubt hatte. Viktor setzte sich auf das Ledersofa, verband den Laptop mit dem Aufladegerät und versuchte nicht an das Wochenende vor dem Schicksalstag zu denken. Erfolglos. 4 Jahre. 48 Monate, die ohne ein Lebenszeichen von Josie vergangen waren. Trotz mehrerer Großfahndungen und bundesweiter Aufrufe an die Bevölkerung durch die Medien. Selbst eine zweiteilige TV-Sondersendung hatte keine vernünftigen Hinweise ergeben. Trotzdem weigerte sich Isabel, ihre einzige Tochter für tot erklären zu lassen. Aus diesem Grund war sie auch gegen das Interview gewesen. »Es gibt nichts abzuschließen«, hatte sie ihm kurz vor der Abfahrt gesagt. Sie standen in der Kiesauffahrt ihres Hauses und Viktor hatte bereits das Gepäck in dem schwarzen Volvo-Kombi verstaut. 3 Koffer, einen für seine Kleidung, die beiden anderen gefüllt mit allen Unterlagen, die er seit dem Verschwinden seiner Tochter gesammelt hatte. Zeitungsausschnitte, Protokolle und natürlich die Berichte von Kai Stratmann, dem Privatdetektiv, den er engagiert hatte. »Es gibt nichts, was du verarbeiten oder beenden musst, Viktor«, hatte sie insistiert. »Gar nichts, weil unsere Tochter nämlich noch lebt.« Es war nur konsequent, dass sie ihn hier auf Parkum allein ließ und wahrscheinlich gerade in irgendeinem New Yorker Büro-Hochhaus an der Park Avenue in irgendeinem Meeting steckte. Das war ihre Art, sich abzulenken. Mit Arbeit. Er zuckte auf dem schwarzen Sofa zusammen, als ein glühendes Holzscheit im offenen Kamin lautstark in sich zusammenfiel. Auch Sindbad, der die ganze Zeit unter dem Schreibtisch geschlafen hatte, fuhr erschreckt hoch und gähnte jetzt vorwurfsvoll die Flammen an. Der Golden Retriever war Isabel vor 2 Jahren auf dem Parkplatz am Strandbad Wannsee zugelaufen. »Was fällt dir ein? Willst du etwa Josie durch einen Köter ersetzen?« hatte er damals seine Frau in der Eingangshalle ihrer Villa angeschrien, als sie mit dem Tier nach Hause kam. Er war so laut gewesen, dass die Haushälterin im ersten Stock schnell ins Bügelzimmer verschwand. »Wie sollen wir das Vieh denn deiner Meinung nach nennen? Joseph?« Wie immer hatte Isabel sich auch in dieser Situation nicht provozieren lassen. Hatte ihrer hanseatischen Abstammung aus einer der ältesten Bankiersfamilien Norddeutschlands wieder alle Ehre gemacht. Lediglich ihre stahlblauen Augen verrieten ihm, was sie in diesem Augenblick gedacht hatte. »Wenn du damals besser aufgepasst hättest, wäre Josie jetzt hier bei uns und könnte mit diesem Hund spielen.« Viktor hatte es begriffen, ohne dass sie einen Ton hätte sagen müssen. Und die Ironie des Schicksals wollte, dass sich das Tier vom ersten Tag an Viktor als Bezugsperson aussuchte. Er stand auf, um in der Küche neuen Tee aufzugießen. In der Hoffnung auf ein zweites Mittagessen trottete Sindbad müde hinter ihm her. »Vergiss es, Kumpel!« Viktor wollte ihm gerade einen freundschaftlichen Klaps geben, als er merkte, wie das Tier die Ohren anlegte. »Was hast du?« Er beugte sich zu ihm runter und plötzlich hörte er es auch. Ein metallisches Schaben. Ein Klirren, das in ihm eine alte Erinnerung wachrief. Noch konnte er sie nicht einordnen. Was war das? Viktor schlich langsam zur Tür. »Da!« »Wieder. Wie eine Münze, die auf Stein gekratzt wird. Nochmal.« Viktor hielt den Atem an. Und dann fiel es ihm ein. Es war das Geräusch, das er als kleiner Junge oft gehört hatte, wenn sein Vater von einem Segelausflug zurückkam.